Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ratko Mladic, einer der meistgesuchten mutmaßlichen Kriegsverbrecher, ist gefasst. Der 69-Jährige wurde heute nach jahrelanger Flucht in Serbien festgenommen. Mladic soll jetzt an das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag überstellt werden. Die Auslieferung des früheren Generals gilt als Voraussetzung für einen Beitritt Serbiens zur EU. Das UN-Tribunal hat Mladic vor allem wegen des Massakers von Srebrenica angeklagt und wirft ihm Völkermord und Kriegsverbrechen vor.
Die Menschen in Lazarevo wollen nicht geahnt haben, wer da unter ihnen gelebt hatte. Bei der Festnahme soll er sich nicht gewehrt haben, wird erzählt, war auch kaum verändert, nur gealtert, angeschlagen durch einen Schlaganfall. Hier in der nordserbischen Provinz Vojvodina fand die Polizei einen Mann mit offenbar falschen Personalpapieren. Nach einem ersten DNA-Test stand fest, sie hat nach 16 Jahren Ratko Mladic gefasst und er gab es auch gleich zu. Heute Mittag bestätigte Serbiens Präsident die Gerüchte des Vormittags. Serbien hat damit eine hohe Hürde auf dem Weg in die EU genommen. Dies sei ein wesentlicher Schritt zur Versöhnung unter den Völkern im ehemaligen Jugoslawien, sagte der serbische Präsident. Deshalb habe man auch von Anfang an mit dem Kriegsverbrechertribunal zusammengearbeitet. In der damaligen bosnisch-serbischen Kriegshauptstadt Pale sind die Reaktionen gemischt. Die Auslieferung ist bei vielen umstritten. Hier war er groß geworden. Von hier aus hatte er die Einsätze geleitet. In den Cafés von Pale galt er vielen bis zuletzt als ein Held. 1942 in Bosnien geboren, machte er schnell Karriere in der jugoslawischen Volksarmee. Ab 1991 war er Kommandeur des 9. Korps in Knin. Als sich die serbische Krajina-Provinz von Kroatien abspaltete, kam es auch hier zum Krieg. Auch hier hinterließ Mladic eine Spur unbeschreiblicher Brutalität. 1992 im Bosnienkrieg ist Mladic bereits Brigadegeneral, wird Generalstabschef. Mladic steht auch für die jahrelange Belagerung und Zerstörung der bosnischen Hauptstadt Sarajevo. Zivilisten werden mit Gewalt und Terror überzogen. Mladic spricht von der Verteidigung der Serben gegen die bosnisch-muslimischen Aggressoren. Erst das Massaker von Srebrenica öffnet der Welt die Augen, der Westen greift ein und richtet das Tribunal von Den Haag ein. Im bosnischen Sarajevo herrscht heute große Erleichterung, gepaart mit Zweifeln an der serbischen Ernsthaftigkeit all die Jahre. Endlich, ich bin ganz aufgeregt, sagt er, die Details weiß aber ja noch kein Mensch. Sie haben doch gelogen all die Jahre. Versöhnliche Töne aus dem bosnischen Staatspräsidium. Diese Verhaftung ist ein Impuls für die Versöhnung. Wichtig ist, dass es von den serbischen Behörden gemacht wurde, die wir aus Bosnien-Herzegowina aber unterstützt haben. Es war eine Zusammenarbeit unserer beider Geheimdienste. Europas Außenbeauftragter Ashton erfuhr von der Verhaftung auf dem Weg nach Belgrad. Heute ist ein bedeutender Tag, sagt sie, für Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit. Herr Mladic wird sich nun den Anklagen stellen müssen vor dem internationalen Tribunal. Mladic selber wurde inzwischen vor den Sondergerichtshof in Belgrad gebracht. 7 Tage könnte es dauern, bis die Auslieferung an Den Haag feststeht. Da dies unter den Nationalisten umstritten ist, steht Serbien jetzt eine innenpolitische Belastungsprobe bevor.
Die Festnahme Mladics ist international begrüßt worden. UN-Generalsekretär Ban sprach von einem historischen Tag für die internationale Justiz. Bundeskanzlerin Merkel sagte, damit werde vielen Opfern Genugtuung verschafft. NATO-Generalsekretär Rasmussen würdigte die Festnahme als wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem freien und friedlichen Europa. Hintergrundinformationen zur Festnahme von Ratko Mladic auch bei uns im Internet unter tagesschau.de. Unter anderem finden Sie hier ein Porträt des serbischen Ex-Generals. Bundeskanzlerin Merkel hat in einer Regierungserklärung die deutschen Positionen zum G8-Gipfel skizziert. Die Kanzlerin sagte, die Reformbewegungen in Nordafrika könnten mit politischer und finanzieller Hilfe rechnen. Außerdem kündigte Merkel an, sie wollte sich bei dem Treffen in Deauville für strengere internationale Sicherheitsstandards bei der Atomenergie einsetzen. Das Thema Atomenergie prägte dann auch die Diskussionen der Staats- und Regierungschefs am ersten Tag des G8-Gipfels im französischen Deauville. Allerdings konnte sich Bundeskanzlerin Merkel mit der deutschen Position nur bedingt durchsetzen. Über Sicherheitskontrollen waren sich die Politiker einig. Grundsätzlich wollen die meisten aber an der Atomkraft festhalten.
Der beliebte Strand von Deauville, verbotene Zone. Und auch die nahegelegene Innenstadt glich einer entvölkerten Festung. Extreme Sicherheitsvorkehrungen schirmten die Staats- und Regierungschefs der G8 ab. Die paar Einwohner, die bleiben durften, reichten aber für volksnahe Bilder. Harmonie sollte demonstriert werden, besonders zwischen Russland und den USA. Schon bevor sie G8-Gastgeber Sarkozy trafen, hatten sich die Präsidenten Obama und Medvedev versichert, ihren Streit um die Raketenabwehr beilegen zu wollen. Neben der Schuldenkrise war die Zukunft der Atomkraft beherrschendes Thema. Japans Premierminister Kan schilderte, wie sein Land die Katastrophe von Fukushima verkraften will. Angela Merkel stand mit ihren Atomausstiegsplänen etwas alleine da. Viele in der G8 sind davon überzeugt, dass es keine Alternative zur Atomkraft gibt. Aber wir wollen uns alle gemeinsame Regeln auf höchstem Niveau zur Atomsicherheit geben. Dass sich die G8 überhaupt auf gemeinsame Sicherheitsstandards für Atomkraftwerke einigen wollen, hält die Kanzlerin für einen Fortschritt.
Ich glaube, dass es sehr erfolgreich ist, dass hier sehr klar wurde, dass wir uns alle für periodische und auch intensive Sicherheitsüberprüfungen aller Kernkraftwerke einsetzen.
Die Details für die gemeinsame Atomsicherheit sind aber noch offen. Sie sollen auf einer Konferenz im Juni in Paris bestimmt werden. Dass die Abschlusserklärung der G8 den deutschen Atomausstieg überhaupt erwähnt, muss Kanzlerin Merkel schon als Erfolg verbuchen. Denn das Hauptziel der G8 ist unverkennbar, das Vertrauen in die Atomkraft wiederherzustellen. Vor allem Frankreich und Russland wollen weiterhin an Atomkraftwerken verdienen. Und dass die versprochenen Sicherheitskontrollen wirklich unabhängig sein können, daran haben manche Beobachter hier ihre Zweifel.
Lebensmittelkontrolleuren in Hamburg ist es gelungen, einen Übertragungsweg für die Welle von Darminfektionen auszumachen. Der EHEC-Erreger, der die schweren Erkrankungen auslöst, wurde auf Salatgurken aus Spanien entdeckt. Zugleich gibt es Kritik am Berliner Robert-Koch-Institut. Das hatte gestern empfohlen, Salatgurken und Tomaten in Norddeutschland nicht mehr roh zu essen. Dort hatte die Welle von Infektionen ihren Ausgang genommen.
Salatgurken kauft heute so gut wie keiner, erst recht, wenn sie aus Spanien kommen. Sie werden nun aus den Regalen geräumt. Für die Hamburger Wissenschaftler war es Detektivarbeit. Sie testeten Proben der EHEC-Erkrankten. Den gleichen Erreger fanden sie bei 4 Gurken. 3 sollen definitiv aus Spanien stammen. Ein wenig mehr Gewissheit, aber keine absolute Sicherheit.
Ich hoffe, dass wir jetzt die Quelle ausfindig gemacht haben und dass es keine weitere gibt. Aber selbstverständlich nehmen wir weiter Proben. Das werden wir auch noch eine Zeit lang machen, um das dann auch definitiv auszuschließen.
Und selbst wenn es nur die Gurken aus Spanien wären, es bleiben Fragen, denn sicher ist nur, sie kamen über den Hamburger Großmarkt. Aber wer hat sie gekauft und werden sie vielleicht noch angeboten? Und was ist mit Salat und Tomaten? Neben den Gurken hatte das Robert-Koch-Institut auch vor diesen Produkten gewarnt. Dabei bleibt es.
Es kann sein, dass nur eins dieser 3 Gemüse verantwortlich ist. Es können aber auch alle 3 verantwortlich sein. Und es könnte auch sein, dass noch andere Lebensmittel kontaminiert sind, die man jetzt bei dieser Befragung der Patienten nicht identifiziert hat.
Doch eine solche Warnung führt dazu, dass die Umsätze der Bauern einbrechen. Gerade ist Hochsaison, zum Beispiel auf den Salatfeldern. Nun will kaum einer das frische Gemüse haben. Bauern und Handelsverbände warnen vor Hysterie und kritisieren das Robert-Koch-Institut.
Weil die Warnungen sehr pauschal waren, ohne dass tatsächliche Hinweise bestanden. Man hat nach meinem Dafürhalten zu viel Zeit verstreichen lassen. Wir hätten Anfang der Woche schon ganz konkret schauen können, wo ist überhaupt eine Infektion möglich.
Doch wo es auch herkommt, Mediziner nehmen das Bakterium sehr ernst. Für sie ist es kein einfacher Gegner.
Ich halte den Erreger für hochgefährlich. Und gehe davon aus, dass er sich genetisch verändert hat. Er zeigt bereits jetzt zahlreiche Antibiotikaresistenzen.
Noch immer erkranken mehr Menschen. Das Robert-Koch-Institut hat inzwischen mehr als 200 schwere EHEC-Fälle gezählt. Einige Patienten kämpfen noch um ihr Leben.
Nach dem Bundeskartellamt will sich nun die Politik mit den Spritpreisen an deutschen Tankstellen beschäftigen. Wirtschaftsminister Rösler und Verkehrsminister Ramsauer kündigten an, staatliche Maßnahmen zu prüfen. Damit reagierten sie auf einen Untersuchungsbericht des Kartellamts. Darin beklagen die Wettbewerbshüter überhöhte Spritpreise und die Marktmacht der 5 großen Mineralölkonzerne. Das Kartellamt selbst will die Konzerne künftig schärfer kontrollieren.
Eine 300-Seiten-Studie bringt Kartellamtspräsident Andreas Mundt mit und die beschreibt einen Markt mit 5 großen Mineralölunternehmen, die scheinbar synchron ihre Preise anheben. Immer dasselbe Muster, ein Marktführer erhöht, die anderen ziehen nach. Illegale Preisabsprachen konnte das Kartellamt den großen fünf, dem Oligopol, nicht nachweisen, aber...
In einem Oligopol verstehen sich Unternehmen quasi blind. Sie wissen, was der andere wann tun wird und sie können hierauf unmittelbar reagieren.
Fazit der Kartellwächter, der Markt funktioniere nicht richtig. Um wie viel teurer das Benzin dadurch wird, hat die Behörde nicht ermittelt. Der Wettbewerb sei knallhart, hält die Mineralölbranche dagegen und schlägt vor.
Wenn der Benzinpreis in Deutschland sinken soll, dann nur, indem der Staat die Steuern senkt.
Was nun? Das Kartellamt will weitere Zusammenschlüsse auf dem Tankstellenmarkt scharf kontrollieren. Ebenfalls im Blick die Verträge der großen fünf mit den kleineren Konkurrenten. Die freien Tankstellen kaufen ihr Benzin nämlich bei den großen.
Und im Interesse dieses Wettbewerbes werden wir alles dafür tun, um diese freien Tankstellen zu stärken, damit wir eben entsprechend viele unterschiedliche Marktteilnehmer auch haben können. Und wir haben Hinweise darauf, dass gerade diese freien Tankstellen im Markt behindert werden.
Ein weiterer Vorschlag für niedrigere Benzinpreise. Preiserhöhungen sollen in Zukunft nur noch einmal am Tag möglich sein. Das soll jetzt geprüft werden.
Die Probleme des deutschen Tankstellenmarktes stehen jetzt schwarz auf weiß in der Studie. Gesetzesverstöße konnte das Bundeskartellamt jedoch nicht nachweisen. Und solange sich die großen fünf an die Gesetze halten, dürfte es kurzfristig schwerfallen, deren Marktmacht zu brechen.
Kinderlärm ist künftig kein Grund mehr für Klagen gegen Spielplätze und Kitas in Wohngebieten. Eine entsprechende Gesetzesänderung hat der Bundestag heute beschlossen mit den Stimmen der Opposition. Danach wird Kinderlärm nicht mehr als schädliche Umweltwirkung eingestuft. Umweltminister Röttgen sprach von einem Signal für eine kinderfreundliche Gesellschaft. Es gebe keine geräuschfreien Kinder, so Röttgen, und das sei auch nicht gewollt.
In Griechenland haben erneut tausende Menschen gegen das Sparprogramm der Regierung demonstriert. In Athen machten sie ihrem Unmut den zweiten Tag in Folge vor dem Parlamentsgebäude Luft. Nach dem Vorbild der spanischen Demonstranten wollen sie den Platz so lange besetzt halten, bis die Regierung ihren Kurs ändert. Für morgen hat der griechische Präsident die Vorsitzenden der großen Parteien zu einem Krisentreffen eingeladen, um über mögliche weitere Sparmaßnahmen zu beraten.
Im Jemen eskaliert die Gewalt. In der Hauptstadt Sanaa liefern sich Anhänger und Gegner der Regierung seit Tagen Gefechte. Allein heute kamen bei den Kämpfen mindestens 12 Menschen ums Leben. Weitere 28 starben bei der Explosion eines Waffenlagers. Trotz der Gewalt in Sanaa harren weiter tausende Menschen in einem Protestcamp aus. Sie fordern den Rücktritt von Präsident Saleh, der seit 33 Jahren an der Macht ist.
In Georgiens Hauptstadt Tiflis haben Sicherheitskräfte eine Demonstration gegen Präsident Saakaschwili gewaltsam aufgelöst. Dabei wurden nach offiziellen Angaben mindestens 39 Menschen verletzt. Die etwa 3000 Demonstranten warfen Saakaschwili autoritäre Methoden vor. Sie wollten eine Militärparade zum georgischen Nationalfeiertag verhindern. Saakaschwili erklärte, die Demonstranten seien vom Ausland gesteuert. Ihnen gehe es um Krawalle, nicht um Redefreiheit.
Ägypten will die Blockade des Gazastreifens zumindest teilweise beenden. Am Samstag soll der Grenzübergang Rafah wieder öffnen. Für eine Ausreise brauchen Palästinenser aber eine Genehmigung der Behörden. Israel reagierte besorgt. Die Regierung befürchtet, dass der Waffenschmuggel jetzt zunimmt. Seit der Machtübernahme der radikal-islamischen Hamas vor 4 Jahren sind die Palästinenser im Gazastreifen weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten.
Im Rahmen einer Fernsehgala wird am Abend der Zivis Medienpreis verliehen. An der Veranstaltung nehmen als Schirmherren Bundespräsident Wulff und der Präsident des Europäischen Parlaments Buzek teil. Mit dem Preis werden Programmbeiträge aus Fernsehen, Radio und Internet ausgezeichnet, die die Integration und kulturelle Vielfalt in Europa fördern. Auch ein Nachwuchspreis wird verliehen. In diesem Jahr bestimmte die internationale Jury 22 Beiträge für die Endauswahl.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 27. Mai.
Der Ausläufer eines Nordseetiefs lenkt kalte Meeresluft nach Deutschland. Und so wird es morgen recht kühl und wechselhaft, bevor am Wochenende wieder ein Hoch für mehr Sonne und steigende Temperaturen sorgt. Im Osten und Süden sind heute Nacht noch kräftige Schauer und Gewitter unterwegs, die stellenweise auch unwetterartig sein können. Südlich der Donau beginnt es lang andauernd zu regnen. Auch am Tag im Südosten anhaltender und ergiebiger Regen. Ansonsten mal mehr, mal weniger Wolken, die besonders in der Nordwesthälfte Schauer und kurze Gewitter bringen. In Gewitternähe sind Sturmböen möglich, sonst weht der Wind im Südosten schwach, im übrigen Land mäßig bis frisch aus West bis Südwest. In der Nacht 10 bis 14 Grad, in einigen Mittelgebirgstälern deutlich kühler. Morgen am Alpenrand im Dauerregen 11, in der Lausitz bis 20 Grad. Am Wochenende steigen die Temperaturen wieder und es wird zunehmend freundlicher. Im Norden hier und da Regen, am Sonntag nur noch einzelne Schauer. Am Montag verbreitet sonnig, später dann im Westen und Südwesten teilweise kräftige Schauer und Gewitter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.45 Uhr mit Karin Mioska. Darin historische Festnahme, die Verbrechen des Ratko Mladic sowie gefährliche Gurken, was man jetzt noch essen kann.